Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Und hören Sie mal ganz genau hin.
You can choose a foreskin based on someone else or design the perfect one from scratch.
Das ist keine extrem schlechte Tonaufnahme, sondern eine künstliche Intelligenz, die da spricht. Und vielleicht haben Sie es herausgehört, sie imitiert den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Hier ist noch ziemlich deutlich zu erkennen, wie ich finde, dass es nicht der echte Obama ist, der spricht. Aber Manipulationen durch künstliche Intelligenz, insbesondere Stimmmanipulationen, die werden immer besser. Was bedeutet das für den Journalismus? Darüber sprechen wir gleich in Medias Res. Davor geht es aber hier um ein Video, denn erstmals seit knapp 5 Jahren hat sich offenbar der IS-Anführer al-Baghdadi wieder in einem Propagandavideo gezeigt. Darin bekennt er sich unter anderem zu den jüngsten Anschlägen in Sri Lanka. Gestern Abend wurde die Aufnahme über Kanäle des IS verbreitet. Tja, wie geht man um mit solchem Propagandamaterial von Terroristen? Darüber möchte ich jetzt mit Markus Pindur sprechen. Er ist unser Sicherheitskorrespondent. Herr Pindur, die meisten Medien berichten zwar über das Video, zeigen aber keine Ausschnitte daraus. Warum entscheidet man sich dagegen?
Ich habe mir mal angeschaut, wie das Leitmedium, das Nachrichtenleitmedium Tagesschau das gemacht hat. Und da habe ich festgestellt, sie hat einen Ausschnitt aus dem Video gezeigt, aber ohne direkte Übersetzung dessen, was al-Baghdadi gesagt hat, sondern mit einem redaktionellen Text aus dem Off. Das Ganze war sehr kurz, etwas länger als eine normale verlesene Nachricht, aber wiederum kürzer als eine normale Nachrichtenminute. Man hat also eine sehr kurze Form gewählt. Man hat Baghdadi nicht persönlich zu Wort kommen lassen und seine Propaganda 1:1 wiedergegeben. Und ich habe gerade eben noch mit der Tagesschau-Redaktion telefoniert. Man hat sich bei der Tagesschau dafür entschieden, eben kurz auch bewegte Bilder zu zeigen, weil es ja in der Vergangenheit des Öfteren eben Bilder gab, dass al-Baghdadi tot sei. Man sagte mir in der Tagesschau-Redaktion dann, aber diese Bilder habe man sich entschieden dann zu zeigen, weil sie Baghdadi ja nicht in einer heroisierenden Pose zeigte. Und gleichzeitig habe man die Quelle als Propagandavideo gekennzeichnet und auch den Zweifel dort eingebaut. Man wisse nämlich nicht, wann das Video gedreht worden sei. Ich denke, das war eine sehr angemessene, wenn auch sehr knappe Art der Berichterstattung.
Also Bild ja, Ton nein in diesem Fall. Und hinzu kommt ja auch, dass Terrorpropaganda sich in sozialen Medien, im Netz immer leichter verbreitet. Ziemlich deutlich geworden ist das beim Anschlag im neuseeländischen Christchurch. Der rechtsextreme Terrorist streamte seinen Anschlag sogar über Facebook. Und einige Medien zeigten dann auch Sequenzen daraus. Wann sollten aus Ihrer Sicht klassische Medien solches Material also zeigen oder es eben lassen?
Also bei dem Material, das man von Terrororganisationen oder Terroristen bekommt, ist immer äußerste Zurückhaltung geboten. Und das ist eine Grundregel, denke ich. Wenn man sich entscheidet, Ton- oder Filmmaterial zu verwenden, dann sollte man das äußerst zurückhaltend und sparsam tun. Man sollte es kennzeichnen und nur insoweit, als es eben dem Hörer oder dem Zuschauer zur Information dient über die Umstände einer bestimmten Tat. Man hat dem Sender Al Jazeera in der Vergangenheit oft den Vorwurf gemacht und wie ich finde auch zu Recht, dass es fast so eine Art Medienkooperation mit der Terrororganisation Al-Qaida gegeben hat. Also immer wenn Al-Qaida etwas verbreiten wollte, dann hat Al Jazeera das in aller Länge und Breite auch getan. Das ist in der Tat problematisch und dieser ganze Komplex ist eben auch, wie vieles im Journalismus, dann eine Frage von Maß und Ziel. Was auf keinen Fall in Frage kommt, das ist so wie im Umfeld von Christchurch geschehen, die Erschießung von Menschen zu zeigen, so wie es der Täter, der seine Tat ja live gestreamt hat, getan hat und so wie es übrigens auch die Bild-Zeitung dann auf ihrer Website wiedergegeben hat. Das ist eine ultimative Erniedrigung der Opfer und das kann auch nicht wieder durch eine einordnende oder kontexterstellende Berichterstattung wettgemacht werden. Das bedient allein voyeuristische Instinkte. Und die Erstellung von Kontext ist gerade bei solchen terroristischen Taten sehr wichtig, weil ja dieser Kontext dem Medienkonsumenten erklärt, mit welcher Rechtfertigung die Täter ihre Taten dann umgeben.
Ja, gerade im Fall von Christchurch ging es ja noch so ein bisschen darüber hinaus, darüber, dass man eben nicht die Bilder gezeigt hat, die es ja gab. Die neuseeländische Regierungschefin hatte den Medien auch geraten, den Namen des Attentäters zu ignorieren, was viele Medien dann auch getan haben. Halten Sie das für eine gute Idee, also den Namen nicht zu nennen?
Also ich nenne die Namen solcher Täter ungern, aber ich habe auch ein äußerst ungutes Gefühl dabei als Journalist, wenn mir Politiker sagen, welche Fakten oder welche Personen ich benennen soll oder nicht. Denn als Journalist ist natürlich unsere Aufgabe, meine Aufgabe zu berichten. Und dazu gehört unter Umständen auch der Name eines Täters. Da nutzt auch mir die gut zu verstehende Begründung der neuseeländischen Ministerpräsidenten nicht viel, die dann sagte, man wolle den Narzissmus des Täters nicht bedienen. Ich finde, als Journalisten müssen wir berichten. Diese Berichterstattung findet ihre Grenzen alleine in der Menschenwürde der Opfer und ihrer Angehörigen.
Die Regierung von Sri Lanka ist da noch mal einen Schritt weiter gegangen. Sie hat nicht nur den Namen verboten oder Namen zu nennen verboten. Sie hat die ganzen sozialen Medien gesperrt, die wichtigsten zumindest. Erst seit heute sind sie wieder freigegeben. Welche Bedeutung haben aus Ihrer Sicht denn noch überhaupt die klassischen Medien? Haben Sie da Ihre Hoheit durch die sozialen Netzwerke verloren?
Klassische Medien müssen auffallen durch journalistische Kompetenz. Sie müssen ihren Hörern, Zuschauern, Lesern einfach Kontext bieten, Erklärungszusammenhänge bieten und nicht einfach nur sensationalistisch irgendwelche Instinkte bedienen. Das ist falsch. Aber klassische Medien, wenn sie denn tatsächlich mit ihren Kompetenzen auftrumpfen, werden auch weiterhin wichtig bleiben. Und man muss das aber auch erklären und man muss es auch tatsächlich dann so zeigen.
DLF-Sicherheitskorrespondent Markus Pindur über den Umgang der Medien mit Terrorpropaganda. Und wenn sich im Netz massenweise Bild- und Audiomaterial immer schneller verbreitet, dann wird die Prüfung der Echtheit von solchem Material auch immer schwieriger. Im Falle des neuen IS-Videos zum Beispiel ist noch nicht klar, ob es wirklich al-Baghdadi ist, der dort zu sehen ist, oder ein Doppelgänger zum Beispiel. Ein anderes Problem sind Bild- und Tonmanipulationen, die immer besser werden. Ein Start-up aus Boston zum Beispiel hat sich auf Stimmmanipulationen spezialisiert. Peter Weißenburger über Täuschungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.
You can choose a voice-in based on someone else or design the perfect one from scratch.
Ein bisschen rumpelig ist er noch, der künstliche Obama. Aber doch erstaunlich, denn die Software der Firma Modulate aus Boston erkennt und imitiert Stimmen ganz von alleine. Wie das geht, erklärt Produktentwickler Terry Chen.
Sie hört etwa auf die Frequenz der Stimme. Und sie greift auch auf einige Vergleichssätze zwischen echten und künstlichen Stimmen zurück, um den Unterschied zu erlernen.
So eine Voice-Skin kann sich jede und jeder überstreifen. Für die Umwandlung meiner männlichen Stimme in eine weibliche brauchte es nicht eine einzige menschliche Tontechnikerin. Das macht alles die künstliche Intelligenz. Genauer gesagt, zwei künstliche Intelligenzen.
The speech engine is basically like the artist.
Die Sprachmaschine. Auf der einen Seite muss man sich wie den Künstler vorstellen. Sie erzeugt die Sprachmuster. Dem gegenüber steht der sogenannte Zuhörer. Der ist die kritische Stimme, die sagt, ja, das war schon okay, aber noch nicht menschlich genug.
Wenn künstliche Intelligenz immer besser darin wird, das Menschliche zu imitieren, dann lassen sich damit auch Dokumente fälschen. Tonaufnahmen, Bilder, sogar Videos. Deepfakes heißen die Ergebnisse solcher Manipulationen. Im Videobereich geht das längst, mit der Anwendung Fake App. Fake App, seit einem Jahr auf dem Markt, kann Gesichter recht überzeugend in Videos verpflanzen. Die perfekte Täuschung gibt es zwar bislang nicht, aber das sei eine Frage der Zeit, sagt der Kommunikationswissenschaftler Jonas Kaiser.
Momentan sind wir noch an der Stelle der Technologie, aber das entwickelt sich halt rasant, wo man es grundsätzlich noch weitgehend gut, oder nicht gut, aber man kann es zumindest so einigermaßen identifizieren. Das wird sich natürlich irgendwie mit dem Fortschreiten der Technologie wandeln.
Kaiser erforscht, wie Online-Diskurse beeinflusst werden können, zum Beispiel aus politischen Motiven.
Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein großes Risikopotenzial hat, gerade zu Beginn. Also quasi, man muss sich ja immer so ein bisschen an etwas akklimatisieren, man muss sich ja immer an etwas gewöhnen. Das war mit Photoshops ja nicht anders.
Fakes können aus vielen Gründen erstellt werden. Oft sind sie Satire oder eine Werbekampagne. Aber manchmal geht es darum, gezielt Falschinformationen im öffentlichen Bewusstsein zu platzieren. Zu unfreiwilligen Gehilfen werden hier oft ausgerechnet die Nachrichtenredaktionen. Die Journalistin Caroline Schwarz schult deshalb Kolleginnen und Kollegen im Erkennen von Fakes. An den Deepfakes besorgt sie vor allem, wie automatisch plötzlich alles geht.
Man muss dann nicht mehr Photoshop nehmen und da in stundenlanger Kleinstarbeit ein einzelnes Foto manipulieren, sondern kann das eben relativ gut automatisiert in der Massenproduktion sozusagen machen.
Solange sich Falschmeldungen auch ohne künstliche Intelligenz prima im Diskurs verfangen, seien wir nicht bereit für den nächsten technologischen Schritt, sagt Schwarz.
In Schulungen merke ich tatsächlich relativ häufig, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen noch nicht so sehr vertraut sind mit einer Rückwärtsbildersuche. Das sollte jetzt so langsam dann doch mal soweit sein. Und das betrifft auch alle Altersstufen. Also das ist nicht so, dass die älteren Kolleginnen und Kollegen das nicht können, sondern tatsächlich betrifft das auch teilweise Volontäre.
Die Rückwärtsbildersuche prüft, ob ein Bild, von dem behauptet wird, es stamme von einem aktuellen Ereignis, so oder so ähnlich bereits im Netz steht.
Dann ja im ersten Schritt auch einfach nochmal schauen, wo wird das noch auf sozialen Medien geteilt, wer teilt das, wo kommt das her, gibt es noch andere Quellen, was eigentlich ja klare journalistische Arbeit ist.
Terry Chen und seine Firma Modulate in Boston jedenfalls wollen verhindern, dass ihre Voice-Skins als Fake-News-Maschine berühmt werden. Deswegen werden alle ihre Audios mit einem akustischen Wasserzeichen ausgestattet. Einem Ton außerhalb der menschlichen Wahrnehmung. Mithilfe von Prüfsoftware lässt sich so ein manipuliertes Audio identifizieren.
Peter Weißenburger über Täuschungen mithilfe von künstlicher Intelligenz. Und nun ein Ortswechsel. Ein junger Mann geht an Straßenzügen voller Graffiti vorbei. Eine Frau mit Kopftuch boxt und eine andere Frau steht mit bauchfreiem Glitzeroberteil hinter einer Bar. Das alles in der Türkei, zu sehen im Trailer des türkischsprachigen YouTube-Kanals Arte Doksan, auf Deutsch plus 90, in Anspielung auf die Ländervorwahl der Türkei. Es ist ein neues Angebot von BBC, France 24, Voice of America und der Deutschen Welle. Warum tun sich vier Auslandssender für einen türkischen YouTube-Kanal zusammen? Das habe ich vor der Sendung Erkan Arikan gefragt. Er ist Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle.
Plus 90 möchte sich mit Themen befassen, die in der Türkei nicht so weit verbreitet sind. Die vielleicht in der Türkei in der jetzigen Zeit, wo wir alle wissen, dass die Medien zu 95% gleichgeschaltet sind und sehr regierungsnah sind, keine Chance hätten, in die Hauptnachrichten zu kommen. Und dafür ist Plus 90 eine Plattform und Plus 90 möchte gerne Menschen ein Forum geben, die hier in den Medien weniger Beachtung finden.
Im ersten Video wird auch eine junge, diverse und ja auf den ersten Blick liberale türkische Gesellschaft gezeigt. Sind das die Menschen, die Sie mit Ihrem Angebot auch erreichen wollen?
Wir möchten gerne in der Türkei eigentlich jeden erreichen, der mit YouTube affin ist, der soziale Medien nutzt und der in der Gesellschaft vielleicht nicht gerade dem Mainstream entspricht. Wir möchten gerne Menschen erreichen, die vorwiegend auch vielleicht ein bisschen regierungskritisch denken, aber keine Möglichkeit haben, sich auch diesbezüglich zu äußern. Und deswegen ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir in Interaktion mit unseren Usern geraten. Denn die Themen, die wir haben, werden alle bewegen. Auch die Mehrheitsgesellschaft versuchen wir dadurch zu erreichen. Aber unsere Zielgruppe sind Menschen zwischen 18 und 35 ungefähr.
Sie erwähnen es schon, Ihr Angebot kommt in einer Zeit, in der die türkische Regierung immer mehr Druck ausübt auf die türkischen Medien. Kann man da bei YouTube, ich meine, Ihr Angebot ist ja bei YouTube mittlerweile freier berichten als in den klassischen Medien?
Ich denke ja, denn YouTube ist eine Plattform, wo Menschen fast ein Zuhause finden, die vielleicht in den normalen Medien überhaupt gar nichts finden könnten. YouTube ist auch mittlerweile eine Plattform geworden, die es möglich macht, Themen zu finden, die es erstmal auch zu entdecken gibt. Und deswegen glaube ich, dass YouTube auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, Menschen auch sich mit Themen und auch vor allen Dingen mit Plattformen zu identifizieren. Und das ist eigentlich unser Hauptanspruch, den wir mit Plus 90 verfolgen. Wir möchten gerne, dass die Leute mit uns in Interaktion treten. Wir möchten, dass die Leute mit uns in den Dialog treten und wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, auch eine Stimme zu sein auf der Plattform Plus 90.
Sie haben gerade schon das Stichwort Interaktion gebracht. Wollen Sie da wirklich so in den Kommentarspalten dann mit den Leuten ja, diskutieren?
Ja, das wollen wir. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, warum. Plus 90 und YouTube ist ein Medium, was durch Interaktion läuft. YouTube verzeiht es Ihnen nicht, wenn Sie ein Video einfach nur hochladen auf eine Webseite und einfach so stehen lassen und überhaupt gar nichts machen. Es bringt nicht, dass das Video von den Usern irgendwie in irgendeiner Weise geliked wird. User müssen auch ihre Kommentare abgeben können. User müssen die Chance haben zu sagen, Mensch Leute, das war echt ein toller Beitrag, den ihr gemacht habt. Habt herzlichen Dank, bitte weiter so. Daraufhin werden wir antworten, vielen Dank, wenn ihr weitere Themenwünsche habt, bitte gebt sie uns, damit wir auch das bedienen können, was ihr zum Beispiel habt, was wir vielleicht aus den Augen verloren haben könnten. Und deswegen ist diese Interaktion ganz besonders wichtig. Je mehr Interaktion, desto mehr Reichweite, je mehr Reichweite, desto mehr Popularität. Und wir möchten gerne in der gesamten Türkei und vor allen Dingen in der gesamten, ich sag jetzt mal, Welt, wo Menschen die türkische Sprache verstehen und die türkische Sprache nutzen, erreichbar sein. Und wir möchten gerne diesen Menschen auch die Möglichkeit geben, sich auch mit diesen Themen und erst recht, wie ich schon gesagt habe, mit unserer Plattform zu identifizieren.
Plus 90 ist ja nur ein Teil des türkischsprachigen Angebotes der Deutschen Welle bei YouTube. Nach eigenen Angaben wird dieses gesamte türkische Angebot der Deutschen Welle dort so stark genutzt wie noch nie. Glauben Sie, das ist eben zurückzuführen auf die politische Situation in der Türkei?
Das hat mitunter auch einen, ist mitunter auch ein Grund dafür, auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass gerade in den sozialen Medien die Menschen immer mehr auch Themen, gerade bei uns in der türkischen Redaktion, Themen finden, mit denen sie sich ebenfalls identifizieren und vielleicht auch mit einem anderen Blick auf gewisse Themen auch sehen. Unser Blick ist der westliche Blick. Wir verstehen aber die Menschen in der Türkei. Das heißt, wir sprechen ihre Sprache, wir wissen, wie sie denken. Und wir verpacken die Nachricht, wie wir es als Journalisten gelernt haben. Und wir sind keine Politiker, wir sind auch nicht das Sprachrohr der Bundesregierung, sondern wir sind Journalisten und machen unseren Job. Und das ist auch der Grund, weshalb auch die türkische Redaktion ganz besonders und die sozialen Medien, die Angebote der türkischen Redaktion besonders frequentiert werden.
Sagt Erkan Arikan, Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle, über den neuen türkischsprachigen YouTube-Kanal Plus 90. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Medias Res.
Morgen tritt der, Vorsicht, sperriges Wort, Rundfunkänderungsstaatsvertrag in Kraft. Wir erinnern uns an eine große Pressekonferenz. Springer-Chef und Verlegerchef Matthias Döpfner, die Intendanten von ARD und ZDF und Deutschlandradio und die Vertreter der Länder haben da einen großen Deal verkündet, der eben nun in Kraft tritt. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Daniel Buß verbunden. Herr Buß, was ändert sich damit konkret?
Also am Stichtag wird sich gar nichts spürbar ändern. Die Sender haben ihre Angebote schon in den vergangenen Jahren umgebaut. Vor allem die Startseiten ähneln immer stärker Mediatheken und weniger FAZ-Net oder Spiegel Online. Audio und Video stehen immer stärker im Vordergrund. Auf einigen Startseiten finden sich praktisch nur noch Audio- und Videokacheln zum Antippen und Abspielen. Immer öfter starten die Beiträge auch direkt dort. Nutzer müssen Texte also fast schon suchen, je nach Portal. Die ARD arbeitet allerdings gerade daran, ihre Angebote auch grundsätzlich neu zu strukturieren. Es soll 5 Dachmarken geben, alle anderen Marken laufen in einer zweiten Ebene, also etwa der Weltspiegel unter dem Dach der Tagesschau. Diese Änderung, die demnächst anläuft und sichtbar sein wird, ist aber keine Folge der neuen Gesetzeslage.
Es finden sich ja auch noch weiter Texte auf den Websites und teilweise sind die ja noch ziemlich ausführlich.
Ja, schon unter dem Gebot der Barrierefreiheit. Das mussten auch die Verleger lernen in den Verhandlungen. Nehmen wir den Deutschlandfunk. Von den Nachrichtenmeldungen mit ein paar Worten bis hin zum Hintergrund finden sich die Texte der Beiträge online. Der Hintergrund von gestern Abend etwa über den Abtritt des japanischen Kaisers hatte etwa 17.000 Zeichen. Er könnte eine Zeitungsseite füllen, bei kleineren Zeitungen vielleicht sogar 2. Ähnlich ist das mit Fernsehdokumentationen. Auch sie gibt es teilweise zum Nachlesen im Netz und das auch künftig.
Es gibt also weiter Text, aber das Ganze ist ein Kompromiss, auf den die Verleger ja schon lange hingearbeitet hatten.
Ja, vor allem Springer-Chef Matthias Döpfner hat tatsächlich kräftig lobbyiert, fast schon bemerkenswert konsequent. Im Archiv finden sich Reden seit 2010, in denen Döpfner den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen hat, in der digitalen Welt genauso auftreten zu wollen wie Verlage. Und dazu hat er auch immer ein Horrorszenario platziert.
Schauen Sie sich die Apps der Tagesschau oder auch einiger regionaler Sender an. Wenige Videos, stattdessen Texte, Fotos, Texte, Texte. Das ist und bleibt öffentlich-rechtliche Gratispresse.
Dann ruinieren Sie die Basis für ein künftiges Geschäftsmodell der privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt.
Das nur 2 von vielen Ausschnitten. Und die Verlage haben ja letztlich sogar geklagt gegen Tagesschau.de und RBB Online fürs Regionale. Das hat alles seine Wirkung entfaltet bei den Ländern und den Intendanten.
Texte, Texte, Texte haben wir da gerade den Döpfner sprechen hören. Das war ja auch der größte Streitpunkt, und zwar bei der aktuellen Berichterstattung, die Verlage für sich reklamieren. Was geht denn dann noch für die Öffentlich-Rechtlichen?
Also das bleibt grundsätzlich erlaubt, wenn es sich vor allem auf Kurztexte reduziert, wobei es keine deutlichen Zeichenzahlen im Gesetzestext gibt. Längeres geht nur, wenn auch Audios und Videos dabei stehen. Darauf achten die Sender nun auch spürbar, schon seit Monaten. Viele Redaktionen haben ihre Reporter auch darin geschult, parallel zu den Profikamerateams schon mal ein paar Bilder mit dem Smartphone zu drehen und die Handybilder dann in die Online-Redaktion zu schicken. Auf jeden Fall ist die Aktualität, kann man aber schon sagen, rechtlich eine Grauzone.
Ja, so eine Grauzone könnte dann natürlich wieder Anlass für weiteren Streit werden. Aber dafür wurde eine Schlichtungsstelle eingerichtet. Wer wird da sitzen?
Die Chefs von ARD, ZDF und Deutschlandradio und der Intendant der jeweiligen Anstalt, dessen Angebot kritisiert wird. Dazu Vertreter des Verlegerverbandes BDZV und des Verlags, der sich an einem konkreten öffentlich-rechtlichen Angebot stört. Da soll dann auf dem kurzen Dienstweg sozusagen statt vor Gericht mit langjährigen Prozessen entschieden werden, ob ein Angebot noch zu presseähnlich ist. Mein Tipp wäre, die Intendanten werden hier möglichst klein beigeben, damit der Streit nicht wieder groß eskaliert.
Neben dieser Schlichtungsstelle und der Textbeschränkung, was bringt denn der neue Telemedienauftrag noch?
Zwei Dinge. Zum einen dürfen die Sender exklusiv künftig auch für sogenannte Drittplattformen produzieren, also YouTube und Facebook mit eigenen Formaten beliefern, die gar nicht über die klassischen Sender liefern. Dann dürfen sie auch sogenannte Lizenzware in ihre Mediatheken stellen, die sie nicht selbst produziert haben, sondern weil sie ihnen gefallen haben, als sie auf dem Markt waren, dann eingekauft haben, solange sie aus Europa kommen. Und da wird spannend, was bei einem möglichen Brexit passiert. Die BBC liefert ja tatsächlich viele Top-Serien auch zur ARD, wie zum Beispiel Sherlock, ob die dann noch in der Mediathek stehen dürfen, also vom neuen Telemedienstaatsvertrag dann überhaupt noch abgegolten sind.
Daniel Buß war das über die neuen Spielregeln für ARD, ZDF und Deutschlandradio im Netz. Ab morgen treten sie in Kraft.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Michael Wehner, ich bin Chefreporter in der Lokalredaktion des Fränkischen Tags in Bamberg. Ja, unsere Schlagzeile morgen lautet: Ist die Artenvielfalt auf unserem Flugplatz in Gefahr oder nicht? Über Jahrzehnte hat sich hier ein Sandmagerrasen entwickelt, der bisher der Flugaktivität nicht im Wege stand. Mit, die Naturschützer sagen es zumindest, sehr, sehr vielen Pflanzenarten, sehr, sehr vielen Falterarten, sehr vielen Fledermausarten, die da vorkommen. Aktuell gibt es allerdings einen Antrag auf Instrumentenflugtauglichkeit, der dieses Paradies bedrohen könnte. Wir klopfen ab, was dahinter steckt. Es gibt einen Antrag auf Ausweisung eines Naturschutzgebietes für dieses Gebiet, immerhin 85 Hektar. Das würde die Entwicklung des Flugplatzes möglicherweise tangieren und natürlich auch wirtschaftliche Interessen in Bamberg.
In der literarischen Welt, in die es gleich geht, war er ein Anwärter auf den Nobelpreis. Im Alter von 80 Jahren ist der australische Dichter Les Murray gestorben. Und um ihn geht es gleich im Büchermarkt, um ihn und sein Werk. Medias Res geht damit zu Ende. Die Beiträge dieser Sendung können Sie nochmal nachhören und lesen unter deutschlandfunk.de/mediasres. Am Mikrofon verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.